Vielen Dank für das tolle Musikstück. Das war brillant.
Ich wollte dich noch nicht ganz einfach hier so nach vorne lassen, weil ich nicht, ein paar kenne ich nicht, aber lass mir nicht nehmen, dich noch mal kurz einzuführen. Also das ist Johannes Hartlapp, Dozent an unserer Theologischen Hochschule in Friedensau, mein Lehrer gewesen, viele Jahre lang habe ich dich genießen dürfen und wir haben auch immer noch Kontakt, mal mehr, mal weniger eng. Und ich freue mich, dass du einfach hier bist. Wir haben einmal das Vorrecht gehabt, mit dir unterwegs zu sein auf dem Weg der Hussiten als Prediger. Ich glaube, 2 Jahre her, ungefähr. Und ich erlebe den Johannes immer als sehr lebendig, sehr nah, wie du die Dinge rüberbringst. Und du bist mit Herz und Blut in deinem Metier Kirchengeschichte drin. Und ich freue mich darauf, dass du da bist und uns mit dem, was Gott so in dich hineingelegt hat, bereicherst. Danke dir.
Dankeschön. Es ist schön, bei euch zu sein. Aber wenn ich euch so angucke und mich selbst sehe, dann muss ich sagen, wir sind doch eigentlich alles komische Vögel, oder nicht? Und trotzdem sagt der liebe Gott zu jedem von uns, ich finde dich in Ordnung. Ist das nicht toll? Und mancher kommt sich vielleicht auch in der Gemeinde manchmal vor wie ein komischer Vogel, missverstanden. Und Missverständnisse entstehen immer dort, wenn etwas nicht stimmt, was man heute in der Schule lernt und später dann im Beruf auch. Da gibt es einen Kurs oder besser gesagt, wir nennen das Kommunikation. Ja. Kommunikationstraining ist heute überall in. Und wenn du eine Firma aufmachen willst oder eine Firma leitest, dann musst du gut sein in Kommunikation. Das ist auch in der Gemeinde so. Was heißt das eigentlich, wie wir miteinander reden, wie wir uns geben, wie wir sind? Ich möchte heute mit euch über geniale Kommunikation nachdenken und gleichzeitig über die Reformation und habe einen Bibeltext gewählt, über den ihr wahrscheinlich noch niemals eine Predigt gehört habt und wohl auch nie wieder hören werdet. Jona Kapitel 2, Vers 11a, ein ganz kurzer Text. Steht bei Jona, ihr kennt die Geschichte von Jona, das ist der mit dem Fisch. Und da steht Kapitel 2, Vers 11a, und der Herr sprach zu dem Fisch. Tolles Wort. Es beginnt mit dem Wort und. Hat das eine Bedeutung? Ganz viele Sätze im Alten Testament beginnen mit und. Und auch wir gebrauchen, wenn wir reden, das Wort uns ganz häufig, viel häufiger als wenn wir schreiben. Und mancher denkt, das ist doch so ein nebensächliches Wort, eins der einfachsten Worte. Naja, man kann das mit 2 N schreiben. Und man kann es auch mit einem T am Ende schreiben, geht alles. Und, was heißt das? Es ist ein Wort, in dem unheimlich viel Kraft steckt, Dynamik. Denn und kann ich nur sagen, wenn schon mal etwas gewesen ist, und steht niemals am ersten Anfang. Und setzt immer voraus, dass schon irgendetwas gewesen ist. Und dann haben wir zusammen gegessen. Das heißt, da war vorher schon was. Wenn Gott also und sagt, dann knüpft er an etwas an. Und wenn er uns mit und anredet, dann wissen wir, da ist schon was mit uns. Und gleichzeitig zeigt das Wort und an, dass es weitergeht. Denn und steht nie am Ende. Wenn ich einen Satz sage und schließe diesen Satz mit und an oder ab, dann signalisiere ich, da kommt noch irgendetwas. Also, gestern Abend haben wir mit Freunden gegessen und, jetzt wollt ihr wissen, wie es weitergegangen ist, nicht wahr? Wenn wir also und sagen, dann steckt viel mehr dahinter. Man könnte auch sagen, da war was, da ist was, und da kommt was. Und wenn Gott uns sagt, dann bringt er zum Ausdruck, da war was, da ist was und da kommt was. Wenn Gott uns anspricht mit und, dann signalisiert er, er kennt uns, so wie wir sind. Und er muss nicht erst groß anfangen, irgendwas zu überlegen, sondern Wenn Gott uns sagt, geht's einfach weiter. Ist das nicht schön? Und wenn Gott uns sagt, signalisiert er weiter, er hat eine Zukunft für uns. Das ist nicht aus. Der hat noch längst nicht aufgegeben mit mir und mit dir, sondern wenn Gott uns sagt, dann kommt noch etwas. Übrigens ist das genau der Gottesname im Alten Testament. Den konnte man nicht aussprechen, den hat man nicht ausgesprochen, man hat ihn umschrieben. Und im Neuen Testament hat genau dieser Gottesname, den man, wenn man ihn übersetzt, sagen würde, ich bin der immer Gleichbleibende. Ihr kennt im Neuen Testament das Wort im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn Gott also uns sagt, bringt er zum Ausdruck, da war was, da ist was mit dir und da wird was sein. Oder Gott kennt unsere Vergangenheit und zwar ganz genau. Er sieht unsere Gegenwart, aber er hat eine Zukunft für uns. Also das Wort uns steckt ganz viel drin. Und Gott sprach. Und der Herr. Das ist das Zweite. Ich hatte als Kind ein Kinderbuch mit Namen, Namenlos sucht einen Namen. Das habe ich als ganz furchtbar in Erinnerung. Da kannte jemand seinen Namen nicht. Wer bin ich eigentlich? Unser Name, ob er uns nun gefällt oder nicht, signalisiert unsere Einmaligkeit. Ein Zeichen, dass ich bin. Wir können ja auch nicht auf der Straße gehen und sehen jemanden sagen, hallo Klaus. Da sagt der, was ist denn los mit dem? Sondern wenn ich einen Namen sage, dann signalisiere ich doch, ich kenne dich ein bisschen. Ich weiß, wer du bist. Und es gab ja eine Zeit, übrigens das ist genau die Reformationszeit, wo man anfing, den Namen ein wenig genauer zu bestimmen. Da hieß plötzlich einer, der aus Karlstadt kam, der hieß eigentlich Andreas. Und die haben ihn genannt dann Andreas, nicht aus Karlstadt, sondern Andreas Karlstadt. Oder einer, der von Beruf Müller war, den nannte man dann, weil es auch noch einen anderen Andreas gab, Andreas Müller. Oder wieder einen anderen, der kam von mir aus Hamm, den hat man dann genannt Andreas von Hamm. Und manche haben es ganz besonders gemacht. Die haben sich dann einen lateinischen Namen gegeben oder einen griechischen. Übrigens Luther auch, der hieß eigentlich Luder. Der schreibt sich ein in der Universität von Erfurt, gibt es heute noch das Buch, Martinus Luder aus Mansfeld. Und irgendwann dann sagt er, ich bin frei geworden. Und das heißt auf Griechisch der Eleuterus. Und aus Eleuterus ist der Freier geworden. Und einer, der Bauer hieß und studiert hatte, der nannte sich jetzt nicht mehr Waldemar Bauer, sondern der nannte sich Agricola. Klingt doch besser, oder nicht? Das ist die Zeit, in der unsere Namen entstanden sind. Aber hinter jedem Namen steht für uns noch viel mehr. Denn wenn wir einen Namen sagen und wir verbinden das mit einer Person, dann steht dahinter eine Persönlichkeit, eine Stimme, eine Ausstrahlung. Vielleicht verbinden wir mit dem Namen auch ein Lachen oder ganz bestimmte Gesichtszüge. Wenn wir einen Namen sagen, dann verbinden wir auch manchmal Erfahrungen damit. Und wenn wir im Fernsehen vielleicht jemanden sehen, wir kennen ihn nicht, irgendein Showmaster oder sonst wer, ein Sportler, dann fragen wir, wer ist denn das? Und was wollen wir wissen? Den Namen. Und dann vermitteln wir mit dem Namen entweder eine tolle Erfahrung, einen guten Witz, den wir gesehen haben, und der Name sagt dann viel mehr. Übrigens, der Name von Gott in der Bibel, der war was ganz Besonderes, der war wertvoll. Der war so wertvoll, dass wir uns das nur vorstellen können, wenn wir uns daran erinnern, wie wir vielleicht uns mit 14 oder 15 das erste Mal so richtig verliebt haben. Wisst ihr noch, wie das war? Und der Name von ihr oder von ihm, der hat mit einmal einen ganz besonderen Klang bekommen. Im Vergleich zu allen anderen Namen, die wir kannten. Der Name, der war in unserem Kopf tief drinne. Und vielleicht kennt ihr diesen Namen heute noch, so ganz tief. Denn wir verbinden mit dem Namen auch etwas. Es kann auch sein, als ihr eure Kinder bekommen habt und ihr euch unterhalten habt, welchen Namen sollen wir denn geben unseren Kindern? Da hat vielleicht der eine gesagt, na, nenn ihn doch Fritzchen. Dann sagst du, Fritz ist eigentlich ein schöner Name, aber was du nicht gesagt hast, ich kenne da jemanden mit Namen Fritz, ich möchte lieber nicht den Namen Fritz verwenden, denn dann denke ich immer an den Fritz. Also Namen haben für uns eine besondere Bedeutung. Und der Name im Alten Testament, der Name Gottes, der hier spricht, der hieß nicht Jehova, wie das die Zeugen Jehovas sagen, sondern dieser Gottesname war ganz einfach einer, der so geheimnisvoll war, dass man ihn so sehr geehrt hat, dass man ihm ein Codewort gegeben hat. Und dieses Codewort hieß der Herr. Nicht in der Bedeutung, wie wir heute vom Herrn reden, von einem was Besonderes, sondern das war ein Wort, das man so liebevoll aussprach, Adonai. Da klingt noch viel mehr als dieses kurze, wie so Befehl klingende Wort Herr. Ist in unserer deutschen Sprache sowieso, wir haben eine schwierige Sprache. Ich habe mal jemanden kennengelernt aus Ungarn, der hat gesagt, wenn ich Deutsch reden höre, das klingt immer wie Schimpfen. Herr. Bei den Juden klang Herr viel besser, Adonai. Da klingt was. Und so bezeichneten sie Gott kein Allerweltsname, sondern ein ganz beschöner, besonderer Name. Und manchmal findet ihr in eurer Bibel diesen Gottesnamen großgeschrieben mit 4 Großbuchstaben. Das deutet darauf hin, das war der Name, den man nicht einfach so gesagt hat. Denn Gott steht für alle Sehnsüchte, für alle Hoffnungen von Menschen bis heute. Er steht und stand und blieb nie im Geheimen. Und das ist das Schöne, Gott äußert sich. Es ist kein Gott, den man nicht kennt und der sozusagen aus der Ferne agiert und irgendwann haut dann unser Leben hinein, wenn wir mal nicht pariert haben. So ist nicht Gott. Sondern Gott gibt sich zu erkennen mit seinem Namen. Und im Neuen Testament heißt es, im Namen Jesu werden wir gerettet werden. Habt ihr schon mal gelesen? In seinem Namen. Sein Name bedeutet für unser Leben so viel. Das macht unser Leben aus. Und wie heißt es hier? Und der Herr spricht. Wer schon mal ein Kommunikationstraining mitgemacht hat, der weiß am Anfang, da gibt es 5 Regeln nach Waslavzig. Habt ihr die gehabt? Die erste Regel, die heißt, man kann nicht nicht kommunizieren. Kommt es euch wieder in Erinnerung? Das heißt also, ganz gleich, wenn sich 2 Menschen begegnen, sie senden Signale aus, ohne dass man unbedingt ein Wort sagt. Und diese Signale haben es mit uns zu tun. Ihr sendet mir jetzt auch Signale aus. Und man kann die deuten, nämlich in der Form, wie ihr da sitzt. Man braucht keinen Ton sagen, aber man signalisiert ganz deutlich, ah, will doch mal sehen, was der sagt. Ja. Oder ein anderer wieder signalisiert, lass mich doch in Ruhe. Ja. So sind wir. Und wir wissen ja, innerhalb von 15 Sekunden macht es, wenn wir einen Menschen sehen, den wir nicht kennen, bei uns Klick und dann haben wir ihn eingeordnet, entweder in gefällt mir oder gefällt mir nicht. So einfach ist das. Und es fällt ganz schwer, diese Einteilung, die wir vorgenommen haben, zu verändern. So ist das. Man kann nicht nicht kommunizieren. Wir senden immer Signale aus. Man kann weggucken mit dem Signal, lass mich doch in Ruhe. Wir haben unsere Mimik, unsere Gestik, wie wir gucken. Unser Räuspern, man kann Grimassen ziehen. Man kann hüsteln und man kann auch vielleicht die Zunge rausstrecken. Man kann pfeifen, weinen oder lachen, alles ohne Worte. Man kann mit den Armen schlenkern, man kann vor Freude in die Luft springen. Und es gibt 1000 verschiedene Blicke. Und jeder Blick signalisiert etwas. Und natürlich können wir in 1000 verschiedenen Varianten sprechen. Wir können stottern, wenn die Angebetete vor uns steht. Wir hatten uns lange überlegt, was wir ihr sagen. Und dann plötzlich ist alles weg. Plötzlich ist der Mund trocken. Habt ihr das schon mal erlebt? Vielleicht, als ihr vor eurem Chef reden musstet. Das ist ja noch nie passiert. Urplötzlich war der Mund trocken. Wir können auch abfällige Bemerkungen machen. Wir können spötteln, wir können schreien, wir können brüllen in allen Varianten. Und was macht Gott? der redet, ganz einfach. Und der Herr redet. Gott muss nicht nach Worten suchen, er muss keine diplomatischen Worte gebrauchen. Er muss auch kein Vorgesetzter sein, der ein Arbeitszeugnis ausstellt. Das hat ja eine Sprache, die ein Normalbürger nicht versteht. Wenn in deinem Arbeitszeugnis drin steht, er war immer gesellig gewesen. Wisst ihr, was das heißt? Kräftig die Flasche gehoben. Also wenn ihr das drin stehen habt, ist kein gutes Arbeitszeugnis. Wenn Gott redet, dann verstehen wir ihn. Gott muss auch nicht schimpfen, meckern oder nörgeln. Gott muss nicht depressiv das Klima vergiften von einem, der immer nur die Fluppe hängen lässt. Gott redet ganz einfach. Gott muss sich auch nicht Gehör verschaffen. Der muss sich kein Megafon kaufen, um dann zu brüllen, jetzt hört endlich auf mich. Gott steht da und spricht. Ist das nicht toll? Und er vertraut darauf, dass sein Wort gehört wird. Übrigens, Gott braucht auch keinen Ghostwriter, der ihm die Reden schreibt. Gott spricht, ganz einfach. Dieser wunderbare Gott, der uns kennt, bei dem, was war, bei dem, was ist und bei dem, was kommt. Dieser Gott, der weiß, dass bei uns was war, dass bei uns was ist heute und dass bei uns was kommt. Dieser wunderbare Gott, der unsere Empfindungen kennt, der macht das Genialste der Welt. Er spricht. Gott spricht. So, dass wir ihn hören können. Gott blägt uns nicht an. Sei endlich still, dass du mich hören kannst. Gott wirft uns keine vielsagenden Blicke zu, ehe er uns was zuflüstert. Gott spricht ganz einfach, sodass jeder ihn hören kann. Seine Sprache ist universell. Übrigens, man kann ihn auch überhören. Und es kann sein, dass Gott dir nicht nachbrüllt, nicht hinterher ruft. Da war der Levi, der am Zoll gesessen hat. Mir gefällt die Geschichte von Levi. Und der Levi saß an seinem Zollhäuschen, hat bestimmt gesagt, ich kriege ja so und so viel Denare. Den üblichen Satz oder ein Denar mehr als letztes Jahr. Ihr wisst ja, ist ja immer diese furchtbare Preissteigerung. Und wahrscheinlich war Levi auch einer, wie auch Zachäus, der Jesus kennen musste. Denn wenn man den Leuten am Zollhäuschen was von Jesus erzählt hat, dann war das das Tagesgespräch. Ungefähr das, vielleicht habt ihr es auch gehört, Trump ist gescheitert mit seinem Obamacare zu Ende bringen. Ja. Solche Neuigkeiten, die sind immer wichtig, wenn man die kennt. Und am Zollhäuschen ist das ganz wichtig. Ich bin als Kind aufgewachsen, fernab von der großen Welt, auf einem Dorf. Und in dieses Dorf kam ab und an, alle Monat einmal, ein Landfriseur. Das war damals die Zeit, wo man nicht zum Friseur gehen wollte. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, nicht wahr? Aber so war das. Wir mussten hin. Der Friseur hat mich fasziniert. Der konnte jedem irgendetwas sagen. Der konnte sich mit allen Leuten unterhalten. Mit dem Bauer, bei dem gerade die Kuh gekalbt hat. Mit dem Lehrer. Mit allen Leuten konnte der reden. Wisst ihr, warum der, heute weiß ich, mit allen so toll geredet hat? Da lief das Trinkgeld. Und so stelle ich mir auch den Zachäus vor. Ich glaube nicht unbedingt, dass Zachäus eine so große Sehnsucht nach Gott hatte, dass er unbedingt alles wissen wollte von Gott. Dann hätte er sich an die Straße gestellt. Nein, er wollte so heimlich das mitkriegen. Und wie war es bei Levi? Der sitzt am Zoll und Jesus redet zu ihm. Levi hätte einfach zur Seite gucken können. Jesus wäre weitergegangen. Nichts wäre passiert. Levi hätte sagen können, guten Tag, ich freue mich, wenn du das nächste Mal kommst. Stimmt schon, hätte er sagen können, als er das Geld gekriegt hat. Wisst ihr, was Jesus sagt? Einen einzigen Satz. Levi, komm mit mir mit. Er hat nicht gebrüllt. Er hat keinen Zettel rübergeschoben. Er hat einfach ihn angesprochen und gesagt, du Levi. Und dass er ihm den Namen genannt hat, ist das nicht toll? Du Levi, komm mit. Wie heißt es in der alten Übersetzung? Folge mir nach. Wie geht's weiter in unserem Bibeltext? Und der Herr spricht zum Fisch. Also, mit Fischen habe ich noch nicht geredet. Ich bin auch kein Angler. Aber ich weiß von meinem Schwager, wenn jemand angelt, dann sag nur nicht zu viele Worte, wenn du dabei bist. Und brüll erst recht nicht. Dann beißen die nicht an. Aber mit Fischen reden, geht das überhaupt? Ich habe noch in der Erinnerung einen meiner Lehrer, Dieter Leutert, Kirchengeschichtslehrer. Wir hatten Unterricht bei ihm gehabt. Und draußen vor dem Fenster war eine Bank und da saßen zwei Leute drauf, die unterhielten sich richtig lautstark und die merkten nicht, dass das Fenster zum Klassenraum offen ist. Und Dieter Leutert geht zum Fenster, nachdem das wirklich störend war, beugt sich raus und sagt, lieber Bruder, verhalte dich bitte gesanglich wie ein Fisch. Er hatte die Lacher auf seiner Seite. Also mit Fischen reden, das geht nicht. Das Erstaunliche, Gott spricht zu dem Fisch und der versteht ihn. Hast du dich schon mal vor so ein Riesenaquarium gestellt und versucht, mit den Dorschen, die da rumschwimmen, zu reden? Weißt du, was dann passiert? Überhaupt nichts. Die haben dich nicht mal wahrgenommen, geschweige denn dein Wort gehört. Oder, vielleicht geht es uns manchmal auch so, wie mit Leuten, da geht es hier rein und da raus. Wir hören so viel und wir reagieren überhaupt nicht drauf. Was wir reden, das kann ja vielleicht den anderen noch gar nicht erreichen. Und jetzt kommt Gott. Das Entscheidende ist, weil Gott nicht brüllt, um alle anderen zu überhören. Weil er nicht mit der Faust auf den Tisch haut, kann es sein, dass wir ihn überhaupt nicht hören. Wir hören ja alles Mögliche. Wenn du einkaufen gehst, in einem schönen großen Kaufhaus, gibt es wunderbare Musik. Die verbreitet so ein Feeling, hier fühle ich mich wohl. Und da werden die Weihnachtslieder schon im Oktober gespielt. Weil die eben so schöne Gefühle hervorrufen. Glaubt nur nicht, dass euch die Besitzer des Kaufhauses schöne Musik bereiten wollen. Denen geht es um was völlig anderes. Nein. Das Entscheidende ist, wenn Gott hört, wenn Gott spricht, dann können wir ihn hören. Und darum geht's. Hören wir die Stimme von Gott? Ich habe folgende Geschichte gelesen. Sitzen zwei Männer in einer Bar irgendwo in der Wildnis von Alaska. Der eine ist religiös und der andere ein Atheist. Und die beiden diskutieren über die Existenz Gottes mit der eigentümlichen Beharrlichkeit, wenn man das vierte Bier getrunken hat, dann philosophiert man über die verschiedensten Dinge der Welt. Sagt der Atheist, pass auf, mein Freund, es ist ja nicht so, dass ich keine Gründe hätte, nicht an Gott zu glauben. Es ist nämlich nicht so, dass ich noch nie mit Gott oder mit Gebeten experimentiert hätte. Letzten Monat erst bin ich weit weg vom Camp in so einen fürchterlichen Schneesturm geraten. Ich konnte nichts mehr sehen, habe mich total verirrt, 40 Grad unter Null. Und da habe ich es gemacht. Ich habe es ausprobiert. Ich bin im Schnee auf die Knie und habe geschrien, Gott, wenn es dich gibt, ich stecke in diesem Schneesturm fest und sterbe, wenn du mir nicht hilfst. Der religiöse Mann in der Bar schaute den Atheisten ganz verdutzt an. Na, dann musst du doch jetzt an ihn glauben, sagt er. Schließlich sitzt du doch quicklebendig hier. Der Atheist verdreht die Augen, als wäre der religiöse Mensch der letzte Depp. Quatsch, Mann! Da sind bloß zufällig ein paar Eskimos vorbeigekommen und haben mir den Weg zurück ins Camp gezeigt. Gott reden hören kann so vielfältig sein. Gott überhören genauso. Deswegen warte nicht drauf, bis Gott brüllt, bis er dir einen Stern vor die Füße fallen lässt. Wir haben in der letzten Woche was ganz, ganz Tolles erlebt. Wir betreuen eine albanische Familie, die immer noch in Deutschland sind und wir hoffen, dass sie auch bleiben können und mit vielen, vielen Fragen. Und dann geht die Frau nach Hause vom Einkaufen und findet auf der Straße ein ganz kleines Briefchen. Da steht drauf, für dich. Und da drin ein Bibeltext. Nur als Bibeltext angegeben. Und sie ruft meine Frau an, du musst unbedingt kommen. Und dann stand der Bibeltext dort drin, als wir ihn nachgeschlagen haben, Gott wird dir alles im Übermaß geben und dich reichlich segnen. Und am nächsten Tag geht diese junge Albanerin denselben Weg wieder und findet an der gleichen Stelle 10 Euro. Ist das nicht ein Zeichen Gottes? Gott reden zu hören, hat nicht unbedingt etwas mit Worten zu tun, sondern Gott reden zu hören, hat zuallererst damit zu tun, dass ich mitkriege in meinem Leben das, was passiert. Und genau das ist der Anfangspunkt der Reformation. Da quält sich einer und fragt sich, wie kann ich Gott gefallen? Und er hat dasselbe Problem gehabt, das wir heute haben. Nämlich das Problem heißt schlicht und einfach, wie gehe ich mit dem um, was mich belastet? Meine Schuld, wir reden nicht mehr von Schuld, wir reden von Selbsterfahrung. Ja? Hast noch nicht den entsprechenden Selbsterfahrungskurs gemacht, dass du zu dir gefunden hast. Okay. Gott redet. Und er sagt, wenn ich anfange, das zu tun, was Gott möchte, dann merke ich, wie schlecht ich bin. Und mal ehrlich, je schärfer unser Gewissen eingestellt ist bei dem, was wir tun, umso schlimmer merken wir, welcher Abgrund in es drin steckt, bei uns allen. Ich stelle euch mal eine Frage. Könnt ihr eure Träume steuern? Und jetzt geht es weiter. Und das sage ich den ganz Frommen. Können wir im Traum sündigen? Ich lasse euch mit der Antwort allein, ich habe sie nicht. Man kann sich mit Dingen beschäftigen, die einem das Leben schwer machen. Aber das Entscheidende ist, dass du erfährst und erlebst, dass Gott zu dir redet. Da hat Luther vielleicht zigmal über den Bibeltext im Römerbrief gelesen und wir sagen, der Römerbrief ist so schwer, den verstehen wir überhaupt nicht. Und er liest und erkennt da das eine Wort, Gott beschenkt mich. Ich muss überhaupt nichts leisten. Es geht überhaupt nicht um meine Sünde, sondern es geht darum, dass ich den kennenlerne, der zu mir redet, und zwar so redet, dass sein Wort mein Leben ist. Und diese Erfahrung, dass Gott mir begegnet, die hat Luthers Leben von Grund auf verändert. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass Gott so zu uns redet. Ich habe das erlebt. Und dieses Erleben hat bei mir in Polen stattgefunden. In Warschau. Wir waren damals getrennt, waren in Zakopane gewesen. Gottesdienst in Zakopane, eine Woche vorher in Gerlachow in Tschechien. Und dann sind wir nach Warschau getrennt, wie das damals üblich war. Und ich wusste nicht, dass man in Polen am Sonntag nicht trampen kann. Am Sonntag in Polen trampen, ich weiß nicht, wie es heute ist. Die Leute sind so fromm. Um es kurz zu machen, ich komme dann ins Krankenhaus und ich hatte einen geplatzten Blinddarm gehabt. Und da war noch keiner zum Operieren da. Ich habe gemerkt, wie es anfängt hochzuziehen. Am Ende war es eine Bauchfellvereiterung mit dazugekommen. Und dann kam mir in den Sinn, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Vergesse ich nie das Wort. Und wenn ich das lese, dann weiß ich, dass dieses Wort zu mir gesprochen ist. Nur zu mir. Zu dir auch. Aber ich habe es in meinem Leben erfahren. Und dahinter kann und will ich nicht zurück. Und deswegen höre ich Gottes Stimme an Stellen, wo dir ein anderer nicht hört. Und das ist die Frage, wo hast du Gott in deinem Leben gehört? Wo bist du dieser Stimme vielleicht ausgewichen und hast gesagt, Klappe zu? Nein. Dieser Gott redet. Und der eine sagt, das Reden Gottes, oh, das waren doch nur die Eskimos, die vorbeigekommen sind. Und der andere sagt, nee, der hat zu mir geredet. Denn Gottes und, das gilt immer noch. Und vergiss nicht, wenn du die Bibel liest, da kommt und vor. Und heißt, da war was, da ist was. Und da wird was sein mit dir. So redet Gott. Ist das nicht toll? Ich wünsche uns, dass wir dieses Und nie vergessen.